Das bedeutet auf Deutsch so viel wie, ich trete ins Licht, ich komme heraus, ich offenbare mich, ich trete ins Licht, ist vielleicht die schönste Übersetzung für dieses Wort. Warum wir den englischen Titel gewählt haben, das werdet ihr zum Ende der Predigt noch sehen, da haben wir nämlich ein Lied, was so heißt, und das untermalt es noch ein bisschen. Aber zum Anfang eine Bibelstelle. Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Meine Brüder, die Schwestern sind eingeschlossen, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Amen. Ihr beeindruckt mich. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, Klammer auf, gleich Geduld, Klammer zu, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Sei gesegnet, Bonnie. An nichts mangelt. Das Ziel hört sich doch gleich ganz anders an als der Anfang dieser Schriftstelle. Wir müssen wissen, in der frühen Gemeinde waren die Christen meistens großen Druck gewöhnt. Selbst wenn du heute echt große Schwierigkeiten hast, wird es nicht zum Vergleich zu dem sein, was unsere Brüder und Schwestern damals ertragen mussten, und zwar alltäglich. Ich möchte die Umstände, in denen du dich vielleicht gerade jetzt befindest, nicht kleinreden. Es gibt furchtbare Dinge, die auch heute geschehen, die vielleicht auch gerade dir geschehen. Doch ist es die Wahrheit, dass nur sehr wenige Menschen, die heute in der westlichen Welt leben, den Level an Opposition erleben, der diesen frühen Gläubigen ins Angesicht schaute. Überleg mal, kennst du jemanden, der lebendig an hungrige Löwen verfüttert wurde? Ist es jetzt? Jetzt höre ich mich auch besser. Okay, ich stelle die Frage nochmal, damit so ein Mikrofon drauf ist. Kennst du jemanden, der von lebendigen Löwen gefressen wurde? Wahrscheinlich eher nicht. In unserer westlichen Welt ist das nicht mehr die übliche Hinrichtungsmethode, derer es ja eigentlich keine mehr gibt. Ich wüsste jetzt in Europa gar keinen Staat, der noch die Todesstrafe hat. Oder kennst du jemanden, der an einem Pfahl wegen seines Glaubens verbrannt wurde oder gekreuzigt wurde? Oder auch nur jemand, der wegen seinem Glauben im Gefängnis sitzt? Ich glaube, nicht mal hier haben wir wirklich viel zu erzählen. Und das ist gut so. Es ist nichts, was ich mir herbeisehne oder wir uns herbeisehen sollten. Aber diese Dinge geschehen so oder ähnlich auch heute in Ländern mit antichristlicher Regierung, derer es einige gibt. Es ist eine statistische Tatsache, dass seit dem Jahr 1900 mehr als 29 Millionen Gläubige aufgrund ihres Glaubens getötet wurden. In gerade mal 115 Jahren 29 Millionen Christen. Ihr seht also, das ist nicht so weit weg von unserer Zeit, das ist nur so weit weg von unserer westlichen Zivilisation, für die ich sehr dankbar bin. Ich glaube, ich wollte in keinem anderen Land leben als hier. Ich habe viele Länder gesehen, auch viele Vorteile von anderen Ländern gesehen, aber unterm Strich bin ich sehr, sehr dankbar, dass Gott mich in Deutschland hat geboren lassen oder leben lässt. Das ist ein Vorrecht. In der Zeit, wo wir morgens aufstehen, uns anziehen und auf dem Weg zur Arbeit sind, hat bereits ein Mensch wegen seines Glaubens sein Leben verloren. Denk mal so. Das bringt ein ganz anderes Licht auf die Probleme, die wir in der freien Welt haben. Unsere Probleme haben zu tun mit Beziehungen. Die haben zu tun mit Finanzen. Die haben im familiären Bereich oft ihre Wurzeln oder in gesundheitlichen Herausforderungen und auch in anderen Dingen, die eher eine persönliche Natur haben. Stimmt's? Das sind unsere Kampfplätze, unsere Kriegsschauplätze. Die sind deswegen nicht gering oder zu verachten. Nur ich mag es, das Schlimme neben das Schlimmste zu stellen, um dann Dankbarkeit zu entwickeln und zu sagen, hey, bei all dem, Leute, uns geht's gut. Wir haben Grund zu sagen, danke Gott. Jedes Mal, wenn ich aus irgendeinem Drittweltland zurückkomme, sage ich, danke Gott. Der hier mit dem niedrigsten Lebensstandard in unserem Land, dem geht's besser als 90% von den Menschen, die in den anderen Ländern leben, wo ich war. So, wir haben Grund zur Dankbarkeit. Wir jammern ja immer auf hohem Niveau, gerade in Deutschland, wenn es um irgendwas geht, Sozialhilfeerhöhung oder Hartz IV oder was auch immer. Das sind wirklich Kinkerlitzchen im Vergleich zu dem, was die meisten Menschen der Welt erleben. Der Stress, den Gläubige in unserer Region haben, der hat meistens damit zu tun, dass wir zu viel zu tun haben. Dass wir beruflich unter großem Stress stehen. Dass wir mit vollen Terminkalendern zu kämpfen haben. Das sind unsere Kämpfe und die sind auch real. Und die halten uns ganz schön auf Trab, mal ehrlich gesagt, oder? Das verstehen wiederum unsere Geschwister in der dritten Welt gar nicht. Die haben gar keine Terminkalender, die voll werden können. Die haben in der Regel gar keine Arbeit, die sie so beschäftigt hält, wie auch nur die von uns. Auch wenn wir nicht mit hungrigen Löwen zu tun haben, so geht es auch heute darum, richtig mit hochstressigen Situationen umzugehen. Auch hier und bei uns. Denn das ist unsere Welt, in der wir leben. Die frühe Gemeinde nannte Geduld die Königin der Tugenden. Geduld. Sie glaubten, dass wenn man diese Tugend beherrsche, man alles überleben könne, was gegen einen kommt. Wir haben ja den Kanzler der Geduld gehabt, Helmut Kohl. Wir haben ihn vor kurzem auf der Buchmesse getroffen. Er ist ja dafür, wird er in die Geschichte eingehen. Er saß die Dinge aus. Er machte nicht immer viele Worte, gerade nach der Einheit und die Zeit danach. Er saß es aus. Er hatte seine Überzeugungen und er ließ da auch gar nichts dran rütteln. Man kann dazu jetzt stehen, wie man will. Das ist keine politische Aussage für irgendeine Partei. Aber Dinge auszusitzen, Geduld zu beweisen, anstatt ständig zu kämpfen und wieder und wieder und wieder. Es gibt andere Wege. Und die Bibel nennt das Geduld oder standhaftes Ausharren. Und genau diese Königstugend ist es, die du und die ich benötigen, um siegreich mit den derzeitigen Umständen aus Druck und Herausforderungen umzugehen. Und darum ist das hier auch mein erster Hauptpunkt. Geduld. Es heißt in dieser Bibelstelle aus Jakobus, ja so schön, freuen in Versuchung. Das Wort, ich zitiere jetzt Manfred Roth, das Wort, das hier mit Prüfungen oder Versuchungen übersetzt ist, ist das Wort Peirasmus und bedeutet, ein Test von Medikamenten in ihrer Wirkung gegen bestimmte Krankheiten zu prüfen. Versuchung, Prüfung, Test und zu prüfen, wie Medikamente gegen verschiedene Krankheiten wirken. Der Zusammenhang entscheidet darüber, welche Übersetzung des Wortes jeweils angemessen ist. An dieser Stelle geht es nicht um Versuchung, sondern um Prüfung durch verschiedenartige Probleme und Anfechtungen. Es ging Jakobus nicht um eine Verherrlichung von Versuchungen oder dass man diese suchen sollte. Er spricht von den Prüfungen des Alltags, in dem man gerät. Wir geraten in diese Prüfung immer und immer und immer wieder mal. Sie treffen einen plötzlich, von außen, unerwartet, ungewollt, ungesucht. Stimmt's? Niemand steht morgens auf und sagt, ich suche jetzt mal eine neue Prüfung. Jakobus sagt nicht, dass wir uns an Versuchungen freuen sollen, sondern dass wir uns freuen sollen, wenn wir irgendwie hineingeraten. Das ist ein großer Unterschied, ob ich für die Versuchung dankbar bin oder dankbar bin, dass ich in der Versuchung stehe. Nicht für die Versuchung, nicht für die Prüfung, aber dass ich überhaupt da bin, um in der Prüfung zu stehen, ist schon ein Grund zur Dankbarkeit. Und wenn ich dann noch meine Prüfung gegen die anderer, denen es schlechter geht als mir, hinhalte, dann habe ich noch mehr Grund zu sagen, oh, danke Herr. Ich glaube gar nicht, wie oft ich sage, danke, dass meine Eltern und Schwiegereltern leben und es ihnen gut geht. Das erfüllt mich so oft mit Freude, wenn ich sehe, wie Freunde schon teils einen Elternteil verloren haben. Sage ich, sie sind immer noch da. Ich freue mich so. Jedes Weihnachten, wenn wir zusammen sind, jede Quality Time, freue ich mich, sie sind alle noch da. Ich bete immer, Herr, noch Jahrzehnte. Ich freue mich aber bei jedem Tag. So über was freuen wir uns? Wir freuen uns nicht wirklich über die Dinge, die wir haben. Wisst ihr, die Wiese des Nachbarn ist immer grüner. Aber ist es wirklich? Wenn ich draufstehe, merke ich, nicht wirklich. Jeder von uns hat Gründe zu freuen, hat Gründe dankbar zu sein. Selbst in der miesesten sozialen, gesundheitlichen, familiären Situation haben wir viele, viele Gründe, dankbar zu sein. Aber wir haben oft keine Dankbarkeit kultiviert oder Geduld kultiviert. Weil das sind Entscheidungen, nicht nur eine, es ist ein Lebensstil von Entscheidungen. Immer wieder zu sagen, Gott, ich danke dir. Wie fängt deine Gebetszeit an? Gott, ich will, Gott, ich brauche, Gott, bitte hilf mir. Oder Gott, ich danke dir. Es gibt viele große Gebetskämpfer, die sagen, 80% meiner Gebetszeit sind Danke. Und bei all dem Lasst uns das Ziel im Blick behalten. Holokleros, ich zitiere wieder Manfred Roth, bedeutet unversehrt, in allen Teilen vollständig, komplett, in jeder Hinsicht ganz. Das Wort erscheint nur hier und in Thessalonicher 5, wo es sich auf die verheißene Unversehrtheit von Geist, Seele und Leib bezieht. Die Bedeutung des Wortes zielt im Zusammenhang klar auf die Wiederherstellung zur vormaligen Ganzheit ab. Jakobus sagt seinen Lesern mit anderen Worten, bleibt so lange standhaft, bis das Werk vollendet ist und ihr in keinem Bereich, weder geistlich noch materiell, irgendeinen Mangel habt. Das ist, was diese Schriftstelle aussagt. Und ich finde das total ermutigend. Viele Prediger, habe ich schon gehört, die legen den Schwerpunkt so auf Prüfungen und freut euch auf Prüfungen und sowas. Und das sagt die Stelle eigentlich nicht wirklich, sondern sie sagt, freut euch, dass ihr in Prüfungen kommt, weil ihr da seid. Was wäre die Alternative? Bist nicht mehr da. Keine Prüfung mehr. Prüfung hört irgendwann auf. Weißt du, dass es im Himmel keine Prüfung mehr gibt? Keine Tränen mehr? Ha, aber wir sind doch hier. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass ich hier bin. Ich habe nicht so diese ewige Himmelssehnsucht. Herr, bald nach Hause. Und die Zeit kommt sowieso. Da brauchen wir nicht so drauf zurennen, weil was wir hier tun können, können wir im Himmel nie wieder tun. Wir können nie wieder Menschen von Jesus erzählen. Wir können nie wieder Jüngerschaft leben und trainieren und Menschen weiterhelfen. Das ist vorbei für eine Ewigkeit. Und wir werden eine Ewigkeit wahrscheinlich von den Zeiten erzählen, die wir hier auf Erden hatten. Weißt du noch, wie du die junge Frau damals, wie ihr von Jesus erzählt hast und dann ein halbes Jahr später kam sie und rief an und wollte dann raten, hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und schau mal, da drüben wohnt sie, da ist ihr Haus im Himmel. Weil du damals gegangen bist. Weil du Gott gehört und getan hast, was er gesagt hat. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist unsere Zeit. Hilde sagte eben, sie hat so viele Dinge zu erzählen, das glaube ich ihr. Ich kann mir vorstellen, wie sie im Krankenhaus war. Egal, wo sie war. Sie hat nicht geschwiegen. Mit guten Augen oder schlechten Augen, mit guter oder schlechter Hüfte. Sie hat Prioritäten gesetzt und hat davon erzählt, was wirklich, wirklich wichtig ist. Was dann noch zählt, wenn all das hier vorbei ist. Wenn unsere Körper alle nicht mehr zählen, die wir jetzt haben. Und keiner mehr unserem Körper nachweisen sagt, wir haben jetzt eh andere Körper. Ewigkeitsleiber. So spricht die Bibel vom Himmel. Da gibt es keine Ausschläge mehr, kein Krebs, keine Gelenkserkrankung oder was auch immer dich gerade so plagt. Unser deutsches Wort Erfahrung ist eine Übersetzung des lateinischen Experii, welches seinerseits auf denselben Wortstamm zurückgeht, der sich im griechischen Wort für Versuchung, für Perasmos, findet. Erfahrung. Bestandene Prüfungen erhöhen also den Schatz unserer Erfahrung. Ich fand das auch wieder bemerkenswert. Manchmal gibt beim Griechischen, lernt man noch mal ein paar andere Zusammenhänge kennen, als wenn wir nur den Text haben. Und das sind Erfahrungen, die wir machen in Prüfungen, aus denen wir den Rest unseres Lebens profitieren. Wir schöpfen daraus, immer und immer wieder, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus den guten Erfahrungen. Wir sollen es also für Freude einschätzen oder bilanzieren, beziehungsweise anrechnen, könnte man auch übersetzen, wenn wir in mancherlei alltägliche Versuchungen geraten. Und dazu müssen wir eins im Blick behalten. Das Ziel ist, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das Wort hatte ich eben mit Holokleros übersetzt. Kein Mangel an irgendetwas. Das, was auch im Wort Shalom mit drin ist, wo sich die Juden bis heute grüßen, sagen Shalom. Shalom heißt, nichts fehlt und nichts kaputt. Das ist die kürzeste Übersetzung dieses Wortes. Das ist, was Gott will. Nichts fehlt und nichts kaputt. Shalom. Alles heil, alles gut. Nichts fehlt, nichts kaputt. Das ist, was Gott für uns hat. Er will, dass es uns in allen Dingen gut geht, wie es unserer Seele wohler geht. Wichtig, der Glaube bewirkt selbst nicht Geduld. Der bewährte Glaube bewirkt Geduld. Wenn wir also an Geduld bauen, ist es der Glaube, der sich bewährt hat, der etwas ausgehalten hat, der etwas durchgezogen hat. Geduld, oder hier übersetzt mit standhaftes Ausharren, Hypomonäe, ist kein passives Hinnehmen der Situation, kein ohnmächtiges Erleiden, sondern ein aktives Widerstehen im Blick auf ein konkretes Ziel. Es handelt sich um eine aktive kämpferische Geduld im Unterschied zum Ausharren und geduldigen Erwarten von etwas, auf das man keinen Einfluss hat. Ihr merkt, es hat eine andere Brisanz, dieses Wort, was hier mit Geduld übersetzt wird, als manche Leute denken. Jemand sagte mal, Glaube ist ein Vogel, der singt, wenn es nachts und dunkel ist. Dann singt der Vogel Glauben schon, wenn noch nichts zu sehen ist. Nur der Glaube kann versucht werden. Das ist die gute Nachricht. Wo kein Glaube ist, keine Versuchung, keine Prüfung. Insofern sind Versuchungen ein Kennzeichen echten Christseins. Wenn du dich also manchmal fragst, bin ich wirklich richtig? So viel Versuchung, dann sag mal, ja. Genau. Das gehört zu meinem christlichen Leben dazu. Aber die Versuchungen haben ja nicht das Ziel, mich fertig zu machen, sondern, dass ich das Ziel erreiche, dass es vollkommen und vollständig in mir ist und es mir an nichts mangelt. Das ist das Ziel. Okay, also Geduld heißt, ich halte es standhaft aus. Das ist ein militärischer Begriff übrigens. Das Wort hupomeno bedeutet hupo, bedeutet unter, wie unter etwas zu sein. Und meno bedeutet stehen oder ertragen. Das meint dieses Wort. Ich stehe oder ertrage etwas, unter dem ich gerade bin. So kann man sagen, meno bedeutet, an einem Fleck zu bleiben, eine Position zu halten oder zu verweigern, bereits erobertes Gebiet wieder zu räumen. Die Bedeutung ist, dass es mein Fleck und ich bleibe hier, ich werde mich nicht wegbewegen. Das ist die berühmte Nuss, die sich weigerte, vom Ort zu gehen und zu einer großen Eiche wurde. Die Bedeutung dieses griechischen Wortes entspricht in etwa der aus dem Militärischen: haltet durch und gebt kein Stück eroberten Boden wieder auf, ganz gleich wie hart der Kampf auch wird. Irgendwann gibt der Feind dann den Ansturm auf. Als ich das vorbereitet hatte, musste ich an die jungen französischen Männer denken, die genau diesen Standpunkt vor knapp 100 Jahren vertraten. Vom 21. Februar bis zum 1916 starben vor Verdun täglich etwa 6.000 junge Männer. 18.000 wurden verwundet jeden Tag. 4.000 Militärpferde, bis zu 4.000 starben jeden Tag. Diese Schlacht ist einmalig, denke ich, in der Weltgeschichte. 10.000 Granaten schlugen jede Stunde auf diesem relativ kleinen Landstrich ein, von beiden Seiten. Insgesamt rechnet man mit 800.000 Toten und Verwundeten während dieser 6,5 Monate. Diese kleine Festung Verdun bestand aus ein paar kleinen Festungen zusammen, dieses Gebiet absteckten. Und die wahrscheinlich kriegsentscheidender war, als man damals dachte. Diese jungen Franzosen hielten durch. Sie wichen nicht von dieser Stelle. Es war ein geschichtsträchtiger Ort auch. Sie wussten, da steckt viel dran. Wenn das verloren ginge, würde Frankreich vielleicht den Siegeswillen verlieren. Oder die Überzeugung, dass man das überstehen kann, diesen deutschen Angriff. Sie hielten durch. Das Ergebnis wurde mit viel Blut bezahlt. Diese Stätte wurde oft Blutpumpe genannt und noch andere Orte, weil so viel Blut floss in so einem kleinen Gebiet. Doch wurde Frankreich nicht besiegt und Deutschland verlor so viele Soldaten, dass es den Ersten Weltkrieg nicht gewann. Wir könnten über die Normandie reden, wo viele französische, noch mehr amerikanische und englische Soldaten auch wieder an einem kleinen Landstrich landeten, einen Brückenkopf unter hohen höchsten Verlusten errichtete. Und diesen Brückenkopf, und das wussten beide, die ersten 24 Stunden würden den Krieg entscheiden. Würden dieses schaffen, den Brückenkopf diese Zeit zu halten gegen diese deutsche Übermacht, dann wäre die zweite oder dritte Front sogar aktiv und Deutschland würde über kurz oder lang das nicht mehr aushalten. Das wussten beide Seiten. Dementsprechend war der Kampf natürlich der Abwehrkampf der Deutschen, aber die jungen Alliierten hielten durch. Und seid ihr dankbar dafür? Ich bin dankbar dafür. Ich wollte nicht in Hitler-Deutschland leben. Ich bin so dankbar, dass wir in einem freien Land leben. Und Leute, das haben viele mit ihrem Blut bezahlt. Viele aus anderen Nationen, die kamen und die uns befreit haben. Das waren Leute, die einfach an einem Punkt geblieben und nicht gewichen sind, egal was war. Das war der Grund. Wir könnten viele andere heroische Schlachten nennen, wo Ähnliches passiert ist. Dieses Durchhalten, dieses Opferbereit sein, war für viele der Schlüssel. Ich lese nochmal diese Schriftstelle aus Jakobus 1. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren, Geduld, bewirkt. Das standhafte Ausharren, Geduld, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wir könnten Jakobus 1, Vers 4 auch wie folgt interpretieren. Wir könnten sagen, aber lasst Geduld ihr vollkommenes Werk tun. Ich spreche von der Art der Haltung, die sich eingeklinkt hat, sich verbietet aufzugeben, wenn Hindernisse kommen und die jede Gelegenheit aufzugeben ausschließt. Amen. Leute, ich weiß, was es heißt, unter Beschuss zu stehen. Meine Familie, wir wissen das sehr gut. Wir haben einige Situationen, sowohl im gesundheitlichen, wie auch im beziehungsmäßigen, wie auch im dienstlichen Bereich erlebt in den letzten 25 Jahren, die heftig waren. Und manchmal standen wir da und wussten nicht, ob die Sonne wirklich nochmal aufgeht, weil es so schwarz war. Aber ich bin heute so dankbar, dass diese Tugend Teil unserer Persönlichkeit geworden ist bis dahin schon. Und wir durchgehalten haben, das zu tun, was richtig ist, auch wenn wir nicht gesehen haben. Das war wirklich der Vogel, der singt, wenn es noch dunkel ist. Ich möchte euch so ermutigen, ich kenne nicht jede einzelne Situation, weiß aber von ein paar. Nicht alles, was du gerade erlebst, ist leicht. Nicht alles hättest du dir je ausgesucht, was du gerade durchmachst. Bleib dran, das zu tun, was richtig ist. Der Morgen kommt, die Sonne geht wieder auf. Wenn wir Geduld leben und in der Liebe wandeln, gibt es nichts, ich meine wirklich nichts, was uns schaden kann. Selbst der größte Schaden, der uns hier auf der Erde widerfahren könnte, der Tod, ist keiner. Was ich eben Bonnie gesagt habe, das habe ich ernst gemeint. Wir machen manchmal viel zu viel Wind um den Tod. Der Tod ist für uns Christen ein Umzug und nicht mehr und nicht weniger. Und zwar an einem super schönen Ort. Weißt du, wenn ich mal irgendwann ein großes Haus bauen würde, ein neues Haus, wir leben in einem älteren Haus, wir sind sehr dankbar. Aber stell dir vor, ich hätte jetzt mein Traumhaus selbst gebaut, entworfen. Glaubt ihr, ich würde mit einer Träne, naja, vielleicht eine kleine Träne, die Kinder sind groß geworden, das würde ich, aber ich würde doch mit Freude umziehen, oder? Du auch? Vielleicht, stell dir vor, du wohnst in der Wohnung und kriegst dann irgendwo ein wunderschönes, funkelnagelneues Einfamilienhaus. Wie schlimm wäre der Umzug? Ich sag dir, er wäre nicht so schlimm. Der Trennungsschmerz wäre schnell vorbei, wenn du die erste Runde in deinem eigenen Pool schwimmst, in deinem neuen Fitnessraum trainierst, deine eigene Sauna ausprobierst. Hey, ich meine, wir reden von einem guten neuen Haus. Und das ist nichts im Vergleich zu dem Haus, was Gott für uns im Himmel bereit hat. Glaub mir es. Das ist nichts im Vergleich dazu. Es gibt keinen Grund zu jammern und zu trauern. Wir werden uns wiedersehen. Das ist für die andere Nachricht. Okay? Jammern müssen wir für die, die sterben ohne Gott. Das ist eine Tragik. Mein zweiter Hauptpunkt. Vielleicht ist es dir nicht bewusst, aber du hast deinen Preis bezahlt. Um die Persönlichkeit zu werden, die du heute bist, hast du dein ganzes Leben lang gebraucht. Jeder Kampf, jede Erfahrung, jede Erkenntnis, jeder Kontakt zu anderen Menschen, selbst jeder Schmerz und jede Enttäuschung hat dich zu dem Mensch werden lassen, der du heute bist. Da denken wir nicht immer drüber nach. Aber ich sag dir, es war teuer, du zu werden. Für nichts in deinem Leben hast du je mehr bezahlt als für dein jetziges Du. Die frühe Gemeinde, die Geduld, die Königin aller Tugenden nannte, tat das aus gutem Grund. Die Christen damals wussten, dass solange, wie sie diese Charakterqualität in ihrem Leben arbeiten ließen, es keine Frage war, ob sie den Kampf gewinnen würden. Es war lediglich die Frage, wann sie ihre Kämpfe gewinnen würden. Geduld ist eine der mächtigsten Waffen, die du brauchst, um jede Schwierigkeit, jeden Stress und jeden Druck, die deinen Weg kreuzen, zu überdauern. Geduld haben wir, weil wir aus der Ewigkeitsperspektive gucken können, was nicht jeder kann. Wir Christen können das. Bedenke, wo auch immer du gerade durch musst, es ist eine vorübergehende Situation, die sich schon bald ändern wird. Es ist Zeit, dass du deine Augen vor den Problemen, von den Problemen wegnimmst und dich auf die Herausforderungen konzentrierst. Entscheide dich dafür, durchzuhalten und dass du nicht vom Platz weichst. Du hast dein ganzes Leben lang gebraucht, um hier anzukommen. Es wird dann nicht lange dauern, bis die Probleme die Flucht antreten und dann wirst du froh sein, dass du nicht aufgegeben hast. Ich möchte jetzt, dass der Besucherservice die Liedtexte verteilt. Denn ich glaube, vor drei Jahren schenkte mir jemand eine DVD, die ich mir gewünscht habe, von Diana Ross. Kennt jemand Diana Ross? So die Älteren von uns, ne? Ja. Sie singt immer noch. Ist so alt wie meine Mama, glaube ich, ist auch 45 geboren, singt immer noch. Und sie hatte einen Tag in ihrem Leben, das war der Tag ihres Lebens, der Höhepunkt ihrer Karriere. Diese junge, damals 39-jährige Sängerin trat am 21. Juli 1983 in ihrem legendären Konzert auf. Das fand statt im New Yorker Central Park. Und dort, man kann es fast nicht glauben, waren 750.000 Menschen gekommen, um Diana singen zu hören. Und ich möchte jetzt den Anfang des Konzerts zeigen, der dann stattfindet. Es ist ein Englisch, sie sagt auch ein bisschen was in Englisch. Es ist nicht so kompliziert, einige werden es verstehen. Den wichtigsten Satz werde ich auf jeden Fall danach nochmal in Deutsch bringen. Seid ihr soweit mit dem Video, Dennis? Dann bitte Video ab. Als ich ihren Satz hörte, ich habe mein ganzes Leben gebraucht, um hier anzukommen. Ich gehe nirgendwo hin. Ist diese Predigt entstanden. Ich dachte, wow, diese kleine Dame steht da auf dieser großen Bühne, platschnass und weigert sich, das aufzuhören, wo sie ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet hat. Dieses Konzert ist weltweit übertragen worden, live, über was sind, hunderte, tausende Fernsehkanäle. Und sie weigerte sich, dem Wetter nachzugeben. Dreiviertel Stunde hielt sie das unter diesen Bedingungen aus. Dann wurde der Orkan so stark, dass sie es dann da abbrechen musste. So die Hälfte der Leute sind schon gegangen bis dahin, aber immer noch 350.000 und blieben und hielt es mit ihr durch. Und am nächsten Tag wiederholte sie das komplette Konzert. Das war ein Bonus, das war nicht geplant. Sie widerstand mit allem, was sie hatte. Und mir war klar, die Frau wäre nie so weit gekommen, wenn sie das nicht entwickelt hätte. Diese Form von Geduld, diese Form von Durchhalten. Du hast vieles durchgehalten, ist dir das bewusst, um der zu werden, der du heute bist. Du hast dein ganzes Leben lang gebraucht, um hier anzukommen, heute, in dem Jetzt, in dem Du, was du bist. Das ist nicht billig und das ist nicht würdig, das zu vergleichen mit irgendjemand anderem. Jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder hat seine eigene Kämpfe, jeder hat seine eigene Geschichte. Und darum ist jeder so kostbar für Gott. Das Leben war nicht umsonst und auch die Fehler waren nicht umsonst, die wir gemacht haben. All das hat dahin geführt, wo wir heute sind. Sie widersetzte sich der Naturgewalt. Und sie versprach noch dazu, am nächsten Morgen, nächsten Tag, gibt es das Konzert nochmal, alle können freikommen. Vielleicht habt ihr euch den Liedtext schon mal angeschaut. Wenn nicht, schaut doch mal rein. Lest ihn euch kurz durch. Denn ich glaube, dieser Liedtext, der hat was Prophetisches drin für uns heute. Sie trat buchstäblich am nächsten Morgen, am nächsten Tag, weiß nicht, wie viel Uhr es war, sie trat ans Licht. Es war alles bewölkt und schwarz, ihr habt es gesehen eben, orkanartige Regenfälle. Sie hielt lange durch, dann brach sie ab. Und am nächsten Tag, gegen alle Wetterprognosen, brach der Himmel auf. Und alle sagten, es ist unmöglich, auf diesem Platz was zu machen. Der ist durchgeweicht, der ist unpassierbar für so eine Menschenmenge. Und es ging. Und sie trat ins Licht. I am coming out war ihr erstes Lied, was sie sang. Und das möchte ich euch gleich auch noch mitgeben. Habt ihr den Text so ein bisschen überflogen? Weil es wird gleich das Licht vielleicht ein bisschen zu dunkel, um alles zu lesen. Aber dass ihr wisst, worum es geht. Kann man den zweiten Teil sehen? Und denk dran, das ist ein prophetisches Wort für dich heute. Auch du trittst ins Licht. Du trittst ins Licht, dafür bist du geboren, für Zeiten wie diese. Die letzten 2 Sekunden waren für mich die kostbarsten. Habt ihr ihre Tränen gesehen und ihren geschafft? Das ist dein Tag. Das ist, wie Gott uns sieht. Und er sagte uns im Matthäus-Evangelium, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Du bist dazu bestimmt, dein Licht leuchten zu lassen. Coming out. Tritt ans Licht. Sei das Licht. Der Heilige Geist, der in dir einzog, als du Jesus dein Leben gegeben hast, ist das Licht Gottes. Er ist in dir. Die Leuchte ist da. Hör auf, dich zu verstecken. Come out. Komm ins Licht. Zeig dich. Ich fasse zusammen. Ich freue mich in Prüfung, weil ich deren Ergebnis kenne. Gott wird alle diese Dinge dazu gebrauchen, damit ich vollkommen und vollständig bin und es mir an nichts mangelt. Ich strebe Geduld als Lebensstil zu und bin vielleicht nur eine kleine Nuss, die nicht vom Platz weicht. Wenn du dich Jesu gefühlt hast, nimm das Bild als Stärke, nicht als Schwäche. Ich bin entschieden, standhaft durchzuhalten. Paulus hat einmal gesagt, wir Christen, wir sind nicht von der Sorte, die zurückweichen, sondern die durchbrechen zum Leben. Und diesen Satz habe ich mir damals auf meine Fahnen geschrieben und nie mehr runtergerissen. Ich weiche nicht zurück. Wenn Gott mir was gesagt hat, tue ich das. Egal wie ich fühle, egal was ich erlebe, egal was mich irritieren will, das, was richtig ist, tue ich beständig. Und das bis zum letzten Tag. Und dann weiß ich, der Herr wird irgendwann sagen, gut gemacht, treuer Knecht. Das ist alles, was mich interessiert. Mich interessiert Menschenlob nicht mehr. Ich freue mich, wenn mich jemand lobt. Das interessiert mich nicht so sehr, wisst ihr. Das ist nicht mein Leitmotiv. Das ist nicht meine Motivation. Meine Motivation ist, den Satz zu hören, für den ich lebe, und zwar jeden Tag. Gut gemacht, treuer Knecht. Gut gemacht, treuer Magd. Du warst im Licht. Du bist im Licht. Du hast mein Licht weitergegeben. Darum geht's. Ich werde keinen Fußbreit weichen, denn ich habe mein ganzes Leben gebraucht, um hier anzukommen. Das ist meine Entscheidung. Mein Leben, wie es heute ist, ist etwas wert. Es hat mich viel gekostet. Und Gott selbst hat dafür den höchsten Preis gezahlt. Es war richtig teuer, ich selbst zu werden. Ich brauche mich nicht zu vergleichen und auch nicht meine Schwächen gegen meine Stärken abzuwägen. Ich bin kostbar. Mein Leben ist kostbar. Und genauso das deine. Ich soll mein Licht leuchten lassen und es nicht länger verstecken. Wenn du noch nie Jesus Christus dein Leben gegeben hast und ihn gebeten hast, deine Lebensschuld zu vergeben, dann ist das jetzt ein guter Moment, sowohl für euch hier, wie auch für die, die jetzt zu Hause sind. Lasst uns aufstehen. Lasst uns das zusammen tun. Es ist ein kurzes Gebet mit einer lebenslangen Auswirkung. Sprich mit mir, Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich gebe dir jetzt meine ganze Lebensschuld. Und bitte dich, vergib mir. Wasch mich rein. Und mach mich neu. Von heute an will ich dir nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.